Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids.
Bonjour, meine Freunde. Der Sommer geht zu Ende und die Basketball-Saison geht wieder los. Und weil mich das freut, habe ich mal wieder ein Interview rausgekramt. Und weil es halt der beste Verein ist, habe ich eine Spielerin von Alba Berlin interviewt. Und mit ihr habe ich bald schon alle deutsche Spielerinnen interviewt. Gibt es einen Verein, über den ihr mehr wissen wollt und den ich bisher vernachlässigt habe? Dann meldet euch bei mir. Ich sag euch nochmal meine E-Mail-Adresse, emil@korbleger.net. Aber kommen wir zurück zu Alba Berlin und Marie Berthold. Und hören wir mal zu, was sie so zu sagen hat. Genau, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Genau, die erste Frage ist einfach. Ihr führt 15 Sekunden vor dem Ende des Spiels mit 3 Punkten. Eure Gegner haben den Ball, die Team-Foul-Grenze ist erreicht. Faulst du direkt oder wartest du noch, um möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen?
Wir sind 3 vorne, sagst du?
Ja.
Hinten?
Vorne.
Wir sind 3 vorne. Ich glaube, ich würde sogar direkt faulen, weil, also natürlich versuchen, kein unsportliches Foul zu machen, weil das ist immer ein bisschen gefährlich. Natürlich auch nicht beim Dreier oder beim Wurf am besten. Damit, finde ich, kann man gut nur 2 Punkte im schlimmsten Fall, sage ich, kassieren. Und man hat schnell wieder den Ball. Weil ich glaube, mittlerweile eine Chance für einen Wurf bekommt man immer, egal ob es ein guter oder schlechter Wurf ist. Und würde ich das Risiko minimieren, würde ich jetzt mal so sagen.
Genau, also das heißt, fändest jetzt ein bisschen riskant, den noch über die Mittellinie zu lassen, weil da theoretisch könnten die auch von da treffen.
Genau, und gerade also jetzt in der Liga, wo ich spiele, passiert es schon öfter mal, dass ein Wurf, den man nicht unbedingt denkt, dann auch reingeht. Und somit würde ich sagen, okay, 2 Freiwürfe, aber wir führen ja mit 3. Und dann kriegen wir den Ball zurück und haben eher eine Chance, dass es nicht nochmal in Ausgleich geht.
Okay, dann stell dich doch mal vor.
Ich heiße Marie Berthold, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe die letzte Saison jetzt bei Alba Berlin gespielt und davor habe ich aber 6 Saisons in der Bundesliga in Marburg gespielt. Das ist eine Mannschaft in der Nähe von Frankfurt in Hessen. Da habe ich auch meine Profikarriere eigentlich angefangen. Ich bin nämlich davor aus Amerika erst gekommen. Ich bin in Amerika aufgewachsen, habe da meine Schulzeit absolviert, habe dann auch mein Studium in Amerika gemacht, habe an meiner Uni Basketball gespielt und bin so dann danach nach Deutschland gekommen, weil ich, wie gesagt, eigentlich auf der Profi-Ebene weiterspielen wollte. Ich habe natürlich doppelte Staatsbürgerschaft, das heißt, ich hatte auch eine gute Chance oder hatte schon immer den Traum, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und Basketball hat sich dann natürlich perfekt präsentiert. Und genau, nach 6 Jahren in Marburg, was eine tolle Erfahrung war und echt mir viel gegeben hat einfach, war es aber trotzdem nochmal Zeit für einen Wechsel. Und die letzte Saison bei Alba war jetzt natürlich traumhaft und haben wir ja besser als gedacht und einfach bestens abgeschlossen und freue mich jetzt natürlich auf die nächste Saison.
Okay, wann hast du denn angefangen, Basketball zu spielen?
Ich habe in der 4. Klasse angefangen damals.
War das dann direkt im Verein oder in eine Schulaktion?
Das war sogar, ich glaube, erst in einem Verein. Das war so ein, in Amerika ist das alles, das ganze System ein bisschen anders, aber das war so eine U-Mannschaft, wo man halt einfach sich anmelden konnte. Also es war schon ein Verein, aber das war quasi in unserer Stadt, gab es immer so eine kleine Liga. Da habe ich das erste Mal dann reingeschnuppert und ich glaube, ab der 6. Klasse habe ich dann auch zusätzlich für meine Schule gespielt. Also da konnte man dann immer für mehrere Mannschaften quasi spielen.
Okay. Warst du als Jugendliche schon in Auswahlmannschaften oder wie hat man dich entdeckt?
Ja, ich habe, ich glaube sogar recht spät, sage ich mal, mit Auswahl angefangen, weil ich lang auch leistungsmäßig Fußball gespielt habe. Aber ich habe bis zur 9. Klasse oder so auf einem recht hohen Niveau Fußball gespielt. Da hatte ich auch früher sogar schon mit angefangen, hatte dann immer im Verein gespielt, habe dann in der Auswahl gespielt und Basketball war erstmal immer nur so ganz normal im Verein, bis ich dann in der 9. Klasse gemerkt habe, dass ich mich da ein bisschen mehr drauf konzentrieren will und es auch ein bisschen sogar besser kann. Und dann habe ich mich voll auf den Basketball konzentriert, habe dann auch die in der 9., 10. und 11. Klasse, glaube ich, also kurz vorm Abi, dann im Sommer mich leistungsmäßig komplett auf Basketball und bin dann mit der Mannschaft rumgereist und so.
Hattest du damals ein Vorbild?
Ja, meine Mama war immer eigentlich mein Vorbild. Ich weiß, es sagen viele Leute, bei mir war es aber auch. Meine Mama hat auch damals Profi-Basketball gespielt. Die hat in München früher gespielt. Und das war schon immer was ganz Besonderes für mich. Beide meine Eltern waren Leistungssportler, aber meine Mama war halt Basketballspielerin und das fand ich was ganz Cooles. Und die war dann natürlich auch in der Jugendzeit lange Jahre meine Trainerin. Und dadurch habe ich eigentlich auch die Interesse für den Basketball so ein bisschen entdeckt. Und so hat sich's auch entwickelt. Und das schaue ich immer wieder zurück, dass es was ganz Besonderes war, weil sie mich auch lang trainiert hat.
Was hat dein Vater denn für eine Sportart gemacht?
Mein Papa hat profimäßig Volleyball gespielt. Also die haben sich genau damals auch durch den Profisport kennengelernt. Aber meine Schwester und ich haben beide ganz früh mit Fußball angefangen und dann beide mit Basketball irgendwann. Und wir haben irgendwie beide nie die Kurve zum Volleyball geschafft. Das lag, glaube ich, auch, weil es in meiner Stadt nie so gute, ich sag mal, Jugend-Volleyballvereine gab. Das heißt, da haben wir uns dann auf die Sportarten konzentriert, die es halt gab. Und irgendwann waren wir dann schon so weit in den anderen Sportarten, dass wir dann auch nicht mehr groß. Also meine Schwester hat dann ein bisschen noch Volleyball gespielt, aber wir haben dann beide irgendwie uns auf Basketball konzentriert.
Ja, okay. Wo hast du denn in den USA dann gelebt? Also, du hast ja gesagt, da gibt es kein Volleyballteam. Wo war das denn? Also, ja.
Nee, genau. Bin in Kalifornien aufgewachsen. Also in Kalifornien gibt es selbstverständlich Volleyballmannschaften. Es war nur in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, in Alameda, gab es jetzt nicht für, ich sag mal, Kinder und Jugendliche so wirklich einen Verein, außer man ist direkt in Auswahl gegangen. Und ich hatte noch nie wirklich Volleyball probiert, deswegen war das am Anfang keine Option für mich. Und aber genau, wir sind aufgewachsen. Alameda ist eine kleine Stadt, eine halbe Stunde entfernt von San Francisco. Also das ist direkt an der Küste, aber eher im Norden.
Welche Position spielst du?
Ich spiele die 4. Das hat ganz, ganz viele verschiedene Namen. Also ich sag mal, im typischen Basketball-Kontext hat man ja oft Zahlen für die Position. Man kann aber auch generell sagen Postspieler. Man kann aber auch bei mir Power Forward oder Small Forward. Das sind ganz viele verschiedene Namen. Aber ich bin die 4. Das heißt, ich spiele schon eher unterm Korb, aber meistens gibt es schon noch eine Spielerin, die irgendwie größer ist als ich.
Warum trägst du die Nummer 4?
Es kam so ein bisschen, früher habe ich eine andere Nummer getragen und ich glaube, das war dann, ich glaube, früher habe ich auch die Nummer von meinem Papa getragen und dann irgendwann war die nicht mehr verfügbar. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, was ist eine Nummer, die irgendeine Bedeutung hat und wir sind 4 Leute in meiner Familie, also meine Eltern, meine Schwester und ich. Und ich glaube, so habe ich das irgendwann dann mal entdeckt, dass es eigentlich was Besonderes ist und habe bis jetzt immer die 4 dann weiterhin genommen.
Wann hast du gemerkt, dass du Profi-Basketballerin werden kannst?
Ich glaube, das hat sich so erst wirklich in meiner Unizeit entwickelt, dass ich habe 4 Jahre an der Santa Clara University in Kalifornien gespielt. Und da habe ich so richtig, natürlich in der Highschool habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich mich auf Basketball konzentrieren will, habe dann natürlich auch versucht, am College zu spielen, es hat dann alles funktioniert. Und in meiner College-Zeit habe ich mich dann wirklich total entwickelt und auch noch meine andere Leidenschaft entwickelt. Und ich sag mal so, in meinem 3. Jahr oder so habe ich dann auch eher mal mit der Möglichkeit, dass ich dann profimäßig in Europa spielen kann. Und klar, durch meine doppelte Staatsbürgerschaft war das immer ein bisschen, ich sag mal, näher als vielleicht für andere Leute, die mit Europa dann weniger zu tun hatten. Wir waren jeden Sommer in Deutschland und ich rede ja auch Deutsch. Also es waren schon ein paar Sachen, die mich dann eher nochmal verbunden haben. Und dass meine ganze Familie halt noch in Deutschland ist. Also meine Eltern, meine Schwester und ich waren die einzigen, die in Kalifornien waren. Und es war auch immer so ein bisschen ein Traum von mir, dass ich halt mal wieder nach Deutschland ziehe und an meiner Familie näher bin und auch mit denen mehr Zeit verbringen kann. Und durch meine Karriere dann an der Uni und die Leistung, die ich gezeigt habe, ist es dann irgendwie bewusster geworden, dass das eine gute Möglichkeit wird oder sein kann. Und dann habe ich mich auch natürlich aktiv drum gekümmert, dass ich irgendwie Kontakte nach Deutschland finde. Und so hat sich das dann damals ergeben.
Was findest du, macht Amerika besser in der Förderung von Basketballspielerinnen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die haben im Aufbau vom Jugendsystem schon ein echt gutes System, beziehungsweise auch diese Vereine, die einfach ein bisschen anders strukturiert sind als jetzt hier in Deutschland, die dann auch so ein bisschen Richtung College hin zielen. Das heißt, da sind ganz bewusste Turniere und Wettkämpfe, die man spielt, wo dann auch College-Coaches hinkommen und zuschauen können und dich rekrutieren können und das College-Level dann auf jeden Fall nochmal vom Leistungsniveau einen Schritt nach vorne ist. Aber es gibt einfach echt viele, viele Vereine, viele Clubteams und die auch ganz spezifisch daraus ausgerichtet sind, dass man bessere Leistung hat, dass man am College spielen kann. Es gibt in Amerika ist ja ein Riesenthema, warum man auch am College spielt, weil man dann auch ein Stipendium dafür bekommt, dass man dann studieren kann. Und dass dieses System einfach sehr gut aufgebaut ist. Aber ich muss auch sagen, nach dem College ist dann wieder, finde ich, genau andersrum. Da hat Deutschland mehr Möglichkeiten, weil wir einfach so viele verschiedene, ich sag mal, nicht nur erste Bundesliga, sondern alles bis zweite über Regio, über Landesliga, wo man einfach lange Jahre noch echt auf einem hohen Niveau spielen kann. Und das ist leider dann in Amerika nach dem College einfach ein, ja, wird abgehakt und entweder man ist so gut, dass man halt in der WNBA spielen kann, was für die Frauen die professionelle Liga ist, oder deswegen kommen auch viele nach Europa, weil es halt hier einfach mehr Möglichkeiten gibt. Also ich finde das System in der Jugend und in den Vereinen und an den Schulen und so, das ist echt gut, aber danach ist ausbaufähig, sage ich mal.
Deine Schwester Lisa spielt bei den Aigner Angels Nördingen. Bist du vor Spielen gegen sie besonders aufgeregt?
Ja, das war auf jeden Fall mal was ganz, ganz anderes. Das hatte ich noch nie. Ich habe zwar ein Jahr mit meiner Schwester in der Highschool noch zusammengespielt, aber wir haben nie gegeneinander gespielt und auf jeden Fall nicht auf diesem hohen Niveau, dass wir jetzt wirklich in der ersten Bundesliga gegeneinander spielen. Das war aufregend, aber auch was ganz, ganz Besonderes. Also wir hatten, glaube ich, in dem Spiel, wir haben erst bei uns bei Alba gespielt, da kam Nördlingen zu uns und dann haben wir natürlich auch nochmal in Nördlingen gespielt und wir hatten. Also natürlich das Spiel an sich war irgendwie aufregend, weil ich auf einmal neben meiner Schwester auf dem Feld stand. Das war schon ein bisschen seltsam und wir sind auch zusätzlich noch die gleiche Position und haben uns gegenseitig verteidigt. Und das ist natürlich ja einfach ein interessantes Gefühl, sage ich mal. Aber es war auch ganz besonders, weil wir, glaube ich, 30 oder 40 Familienmitglieder und Freunde bei den Zuschauern dabei hatten und die haben uns angefeuert und das war einfach ein ganz besonderer Moment, natürlich auch für meine Eltern und einfach ein schönes Event, aber natürlich in dem Moment, wo man nebeneinander steht und sich verteidigt, schon auch ein bisschen komisch.
Du hast ja gerade gesagt, ihr seid beide Power Forwards oder die vier.
Ja.
Gab es dann auch so eine Konkurrenz ein bisschen zwischen euch oder war das nicht so?
Das hatten wir echt wenig. Also das wurde ich jetzt auch schon öfter mal gefragt. Ich glaube, wir sind halt 3,5 Jahre auseinander und ich glaube, wir waren immer. Also der Altersunterschied war groß genug, dass wir haben zwar das eine Jahr in der Highschool zusammengespielt, aber wir waren so nie direkt in der Konkurrenz. Wir haben eher immer entweder mal ab und zu was zusammen trainiert oder meine Schwester war halt immer ein paar Jahre jünger und hat dann irgendwie an der Schule gespielt, wo ich früher gespielt hat, oder sie hat dann im Verein gespielt, wo ich gespielt habe. Aber ich glaube, wir haben das eher immer also sie hat es eher immer als Vorbild gesehen und nicht als Konkurrenz und genauso habe ich das nicht gesehen. Und jetzt ist es eher für mich auch total was, wo ich stolz bin, dass meine Schwester jetzt auch mittlerweile in der ersten Bundesliga spielt und dass wir das beide verschiedene Wege, aber irgendwie jetzt beide da sind. Und da waren wir nicht so, dass wir viel, ich sag mal ja, Konkurrenz hatten, sondern eher ein Aufbauen voneinander.
Wenn du ein 1 gegen 1 gegen sie spielst, wer gewinnt dann?
Gute Frage. Das haben wir tatsächlich auch fast nie gemacht, weil wir hatten diesen Instinkt gegeneinander gar nicht. Wir haben zwar wie normal Geschwister auch gestritten, aber so basketballmäßig haben wir das. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals so wirklich ernst gemacht haben. Aber ich sag mal ich, weil ich ein paar Jahre älter bin und ein bisschen mehr erfahren bin, sage ich jetzt mal.
Möchtest du sie auch verteidigen, wenn ihr in dieser Saison gegen Nördlingen spielt?
Möchten das immer so. Eine gute Frage. Ich gebe es auch immer gern ab, weil ich halt echt, das ist ein bisschen seltsam, aber ich glaube, wir haben uns dann auch schnell dran gewöhnt. Also da muss man einfach vom Kopf her in dem Moment nicht ganz dran denken, dass es jetzt meine Schwester ist, sondern einfach im Spiel und es ist einfach noch eine Spielerin. Und klar, macht dann irgendwie doch auch Spaß, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es waren viele Situationen, wenn bei ähnliche Spieler waren, dass sich dann auch jemand anders verteidigt habt.
Und für wen sind eure Eltern, wenn ihr gegeneinander spielt?
Gute Frage. Das war immer für die, also für meine Mama war es ganz schwierig am Anfang, nicht, weil wir gegeneinander gespielt haben, weil sie, ja doch, weil wir einfach gegeneinander gespielt haben. Aber das Beste war, dass beide immer gesagt haben, dass sie an dem Tag ja nicht verlieren können, weil einer von uns wird gewinnen. Und das war eigentlich immer eine schöne Aussage. Und zusätzlich haben sie sehr, es war süß, haben sie ein Trikot von meiner Schwester und ein Trikot von mir genommen und haben es genau in der Mitte durchgeschnitten und haben es wieder zusammengenäht. Das heißt, wir waren für beide genau gleich da, haben den Support gezeigt und so sind auch meine Eltern. Die würden jetzt nie auch zwischen uns irgendwie Favorit haben und waren einfach, glaube ich, auch happy und stolz, dass wir beide zusammen auf dem Spielfeld standen, dass wir das irgendwie als Familie erleben konnten und waren dann im Endeffekt auch einfach glücklich, egal wer am Ende gewonnen hat.
Du warst in diesem Jahr in der Auswahl für das Team für Olympia, bist dann aber leider nicht mit nach Paris gefahren. War das eine positive Erfahrung für dich oder warst du eher enttäuscht?
Nee, ich muss sagen, es war eine echt positive Erfahrung. Ich war ja das letzte Jahr jetzt bei der Olympia-Vorbereitung, also wie sie sich in Brasilien qualifiziert haben und wie sie in der EM davor gut gespielt haben und so, war ich ja gar nicht dabei. Und das heißt, wie ich jetzt die Einladung für den Sommer bekommen habe, war das eine positive Überraschung. Also natürlich habe ich mich gefreut, ich hatte es aber auch nicht unbedingt erwartet. Und dadurch konnte ich echt Spaß dran haben. Ich habe eine total schöne Zeit gehabt. Ich hatte mit der Mannschaft, die war total harmonisch und die Mädels waren super sympathisch. Mit denen hatte ich eh schon öfter, also ich kannte alle, ich habe schon öfter mal mit denen gespielt oder gegen sie gespielt und war ja auch vor ein paar Jahren schon ein paar Jahre bei Nazio dabei. Also dadurch habe ich das echt genossen. Es war eine super Erfahrung. Wir waren in Finnland, wir waren in Polen, wir waren ja dann in Berlin sogar beim Bundeskanzleramt und haben in der Uber-Arena vor 10.000 Zuschauern gespielt. Also ich habe eigentlich generell eine echt positive Erfahrung gehabt, hatte Spaß dran, habe einfach mein Bestes gegeben und natürlich ist eine kleine Enttäuschung dabei, wenn man dann im Endeffekt nicht dabei ist, aber ich glaube, ich habe das einfach vom Kopf her so positiv betrachtet und einfach meine Erwartungen dann nicht gleich von Anfang an zu direkt bei Olympia gehabt, dass ich es damit auch besser verkraften konnte und gesehen habe, dass ich echt auch der Mannschaft in der Zeit für die Vorbereitung geholfen habe. Aber natürlich, wenn man kurz davor ist und das alles mitmacht und Olympia näher rückt, wäre ich auch natürlich sehr gern mitgefahren. Aber trotzdem habe ich den Sommer in guter Erinnerung und würde es auch wieder machen.
Wie war die Stimmung vor Olympia? Hat man gemerkt, dass alle angespannt sind, weil es um die letzten Plätze geht?
Schon. Also ich sag mal so, die Mannschaft an sich war echt, wir hatten eigentlich wenig Anspannung zwischen uns, aber wie es dann näher und näher darum ging, dass Plätze vergeben werden oder nicht, oder wer jetzt im finalen Kader ist, da hat man einfach die einzelnen Personen waren dann sehr nervös, sehr aufgeregt. Ich glaube, weil halt einfach viele natürlich mitfahren wollten und gehofft darauf haben, aber das wussten sie nicht und es wurde auch länger keine Entscheidung getroffen. Also das hat man natürlich schon gemerkt und dann war die Anspannung natürlich, wie dann die Nominierung raus war, wieder ein bisschen entspannter, wie dann einfach alles klar war.
Hast du die Olympischen Spiele verfolgt? Was sagst du zu dem Erfolg der Damen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe generell, ich glaube, die Olympiazeit komplett durchgeschaut, alle Sportarten. Natürlich sehr, sehr besonders mit dem Fokus auf Basketball. 5 gegen 5 und 3x3. Und wie gesagt, das ist auch nochmal, glaube ich, echt was anderes, wenn man die Leute kennt. Also gerade bei 5 gegen 5. Ich war ja bis eine Woche davor noch mit denen und hatte mittrainiert und ich kannte alle. Ich wusste, welche Systeme sie laufen. Ich wusste, welche Ansprachen kommen. Und das ist echt nochmal ein anderes Gefühl, wenn man da so mitfiebert und auch mitfühlt. Wir haben ja echt in dieser Gruppenphase wahnsinnig, der erste Sieg gegen Belgien und dann auch gegen Japan und so. Also die haben auch wieder eigentlich Erwartungen überstiegen und sind eigentlich aus dieser Gruppe, das war keine einfache Gruppe, und sind dann sogar nach Paris gefahren. Das war ja das große Ziel. Ich glaube, dann war schon viele Enttäuschungen, dass sie dann doch nicht noch weitergekommen sind. Aber auf der anderen Seite muss man auch, sag mal, Big Picture betrachten und die haben es echt weit geschafft und haben echt viel draus gemacht. Und wenn man das Team von einem Jahr ansieht und wie weit wir eigentlich gekommen sind, kann man da nur stolz drauf sein. Und von den 3x3 Damen muss man ja gar nicht reden. Also das war einfach überragend, dass die mit einer Goldmedaille, da hatte ich auch, saß ich vorm Fernsehen mit Gänsehaut, weil das einfach echt Wahnsinn ist, die Geschichte, wie sie da 2-3 Jahre jetzt die ganze Arbeit reingesteckt haben und dann tatsächlich Gold gewonnen haben. Also beides auf jeden Fall können sehr stolz auf sich sein und hat Riesenspaß gemacht zu verfolgen. Natürlich auch die Herren, also die ganze Basketballnation von Deutschland, glaube ich, spürt im Moment das Movement, dass Basketball vorangetrieben wird.
Genau, wenn jetzt angenommen, Frauen jetzt im Olympiafinale um Gold, die USA gegen Deutschland spielt, für wen bist du dann?
Deutschland, da bin ich schon ganz klar. Erstens bin ich oft immer für einen Underdog, also jemand, der nicht erwartet ist zu gewinnen. Und zweitens blutet mein Herz schon für Deutschland. Ich spiele ja für die deutsche Nationalmannschaft. Natürlich bedeutet mir meine Kindheit und wie ich aufgewachsen bin in den USA, meine ganzen Freunde dort sehr viel. Aber ich fühle mich schon noch sehr anders nochmal an Deutschland angebunden und auch so für die deutschen Nationalspiele dann mit vor der Flagge und mit der Hymne zu stehen. Und das, wenn man das alles erlebt hat, glaube ich, ist es schon nochmal was anderes.
Liegt es auch daran, dass so, also du bist dann auch eher für die Underdogs, wie du gesagt. Und da ist vielleicht liegt es auch, ich glaube, die haben jetzt, meine ich, irgendwie das 61. Mal hinter die USA das 61. Mal hintereinander Olympia gewonnen? Ich glaube.
Nee, ich glaube nicht Olympia sogar oder zumindest Spiele also hintereinander,
ja,
oder?
Nee, ich glaube Titel hintereinander, irgendwas.
Okay, Wahnsinn. Ja, sehr, sehr viele auf jeden Fall.
Ja, also das war auf jeden Fall krass. Genau, also da war es auch eher so, dass du dann sagst, ja, ich bin jetzt eher für den, der vielleicht
also
jetzt.
In so einer Situation glaube ich schon, weil es immer Spaß macht, jemand gewinnen zu sehen, wo man es vielleicht nicht erwartet hat. Und dann, wie gesagt, aber jetzt gerade auch Deutschland, USA, klar, es ist so ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube schon, dass ich da ganz klar für Deutschland und den Erfolg da wäre.
Warte, Papa googelt das gerade.
Ja, du hast schon recht, irgendwie. Aber ja. Ich wusste nicht, ob es Olympiatitel oder einfach Siege bei Olympia oder so war.
Siege bei Olympia waren es.
Okay, genau, das hatte ich mir fast gedacht.
Seit der Halbfinal-Niederlage 92 in Barcelona war 61. Erfolg.
Hintereinander.
Wahnsinn.
Alles, ne? 61 Spiele an der.
Wahnsinn. Ja, das ist schon was. Das bin ich mal gespannt, ob, ich meine, das letzte Spiel, also das Goldmedaillenspiel, war ja schon knapp.
Ja,
also
ich dachte auch, dass, ich habe mich auch da ein bisschen gewundert, dass es dann noch so knapp
also,
wurde.
Echt. Ja, Frankreich hat da echt gut gespielt und eine gute Konkurrenz gezeigt und ich glaube auch, dass so langsam andere Nationen schon hinterherziehen mit Stärke und mit vielen Spielern. Man sieht ja allein, dass in der WNBA jetzt mehr und mehr Spieler von Europa und von der ganzen Welt spielen. Weil es halt einfach auch so viele gute Spieler überall in der Welt gibt, nicht nur USA. Also ich glaube, da steigt die Konkurrenz und eigentlich macht es ja Spaß, je mehr Konkurrenz da ist und Competition, dass es nicht immer zu deutlich ist. Also ich finde ein Finale, was knapp ist, eigentlich viel spannender, als wenn es jetzt mit 20 Punkten gewonnen ist oder so.
Ja, was ich auch das Gefühl habe, sonst war so, vor 1-2 Jahren waren in der WNBA immer nur so Amerikaner und dann war vielleicht Satou und Niara waren da, aber sonst niemand, den man so wirklich so einen Namen so richtig von Deutschen jetzt so, der ihm sowas sagt aus Deutschland. Und jetzt kommt das so langsam, habe ich das Gefühl.
Ich glaube auch. Und ich glaube, es wird nicht weniger. Also ich glaube, es wird eher mehr jetzt da.
Ich glaube auch, Leonie Fiebig ist jetzt. Ja, genau. Ich glaube das, ja.
Nee, glaube ich auch, dass es mehr und mehr wird und mehr junge Spieler dann auch nach USA gehen oder nach dem College dann in der WNBA spielen. Also ich glaube auch, dass das mehr und mehr kommt.
Aber was ich auch das Gefühl habe, ist, dass mehr Amerikaner jetzt auch in andere Länder kommen, weil sie auch merken, dass das auch natürlich zum Teil natürlich auch schwierig da ist, ne?
Genau, nee, finde ich auch. Also das meine ich, dass die Rest der Welt sich ein bisschen auch steigert auf das Niveau und dass es nicht mehr ganz so unausgeglichen ist, sage ich mal.
Ja, und ich sehe das ja eigentlich, auch nicht so, dass zum Beispiel die Euroleague, ich weiß nicht, ob du die mal so verfolgt hast ein bisschen von Frauen jetzt wie Männer natürlich. Ja. Ich finde, dass da manchmal so zur NBA, natürlich sind das bekanntere Spiele, aber ich glaube, dass da im 1 gegen 1 auch nicht unbedingt immer so wäre. Die WNBA, die gewinnt da ja das immer ganz klar. Das glaube ich jetzt gar nicht unbedingt.
Ja, also ich glaube.
Ich glaube, dass es. jetzt nicht so ein großer Unterschied ist, wie man an sich so denkt. Ich glaube, dass das relativ, natürlich ist nochmal was anderes, aber vielleicht ist die WNBA.
Ich glaube, was in Amerika halt mir immer auffällt, ist, dass es vielleicht trotzdem noch ein bisschen physischer ist in manchen Aspekten, aber offensiv auch mehr so eins gegen eins und über die Athletik viel machen.
Ja.
Und in Europa schon, ja, also ich sag jetzt mal ohne negativ, aber einfach ein schönerer Spielfluss ist, weil viel mehr Mannschaft gespielt wird und viel mehr über Systeme oder irgendwelche Taktik und dann auch für meine Verhältnisse viel mehr Defense gespielt wird. Das fällt mir schon in der NBA noch krasser als in der WNBA. Also, da wird einfach gar nicht Defense gespielt und das stört mich eigentlich. Ich bin aber auch ein bisschen ein Defense-Fan und das merkt man, glaube ich, dass wenn dann genau die Mannschaften in Europa spielen oder die Spieler, dann muss man dann auch erst nicht nur gute Offense spielen können, aber auch jemand verteidigen können.
Ja, also ich glaube, es geht dann auch eher so in der NBA jetzt auch darum, dass man so Spieler jetzt wie LeBron James oder so, Steph Curry, möglichst viele Punkte gibt, so. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist natürlich nicht so, aber dass ich das so ein bisschen vorher absprechen, LeBron, der soll jetzt so viele Punkte machen und dann, dass die nochmal vorbei, da darf er nochmal ein Dunking machen.
Ja.
Wir gucken manchmal die Christmas Games, das ist jetzt schon relativ langweilig auch irgendwie anzugucken. Die Highlights kann man sich gut angucken, aber ich finde es jetzt nicht so. Ja, genau, wenn man Show mag, dann ist das cool. Aber
genau, nee, also es gibt dann auch, wenn man so Richtung Playoffs geht, wie gesagt, dann wird es manchmal ein bisschen besser. Nee, aber ich finde, du hast recht. Ich glaube, das sehen auch viele so, aber das sind trotzdem natürlich mega talentierte Basketballspieler, aber halt einfach ein anderer Stil.
Ja. Viele Spielerinnen in der Nationalmannschaft spielen nicht in Deutschland. Kannst du dir vorstellen, irgendwann auch ins Ausland zu wechseln?
Da habe ich schon jetzt lange Jahre natürlich drüber nachgedacht und hatte auch schon mal ein paar Angebote aus dem Ausland. Also ich hätte schon, ich glaube mal, mehrere Chancen gehabt über die Jahre, irgendwo hinzuwechseln. Ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich bin aber natürlich auch ein bisschen ein Gewohnheitsmensch oder Person, die einfach gerne irgendwo ist, wo es mir gut geht, wo ich auch außerhalb vom Basketball ein bisschen was habe. Ich glaube, das war ein Grund, warum ich das jetzt noch nicht so gemacht habe, weil ich auch neben Basketball immer studiert habe oder gearbeitet habe oder irgendwas nebenberuflich gemacht habe. Und zusätzlich, damals bin ich ja nach Deutschland gekommen, um auch näher an meiner Familie natürlich zu sein, wo ich lang weit weg war. Und dann habe ich mich nach 6 Jahren in Marburg halt echt, was heißt gezwungen, aber gesagt, ich muss jetzt auch mal nochmal was anderes erfahren und nochmal woanders hin. Und Alba hat mich halt total gut präsentiert und war eine total super Chance, weil der Verein einfach wahnsinnig ist, die Frauenabteilung und was die da aufgebaut haben in dem einen Jahr, habe ich einfach sehr viel Potenzial gesehen und die Strukturen und die Maßnahmen, die sie halt einfach schon etabliert haben, ist einfach, sag mal, der Goldstandard hier in Deutschland. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, gehe ich dahin und immer wieder denke ich drumherum, aber ich bin auch im Moment sehr zufrieden hier, deswegen, ich glaube, das wird bei mir vielleicht eine spontane Entscheidung oder dann irgendwann mal, wenn doch ein Angebot ist, dass ich echt wahrnehmen will oder nicht absagen kann oder so, aber ich auch jetzt hier in Berlin, ich bin hier super zufrieden, nicht nur basketballerisch, aber auch persönlich mit mein Freund ist hier, meine Freunde sind hier, ich arbeite wieder nebenberuflich, also es ist auch viel, was neben dem Basketball gut passt und zusätzlich der Erfolg im Basketball im Moment macht es natürlich auch schwierig, wegzugehen.
Was machst du denn als Nebenberufler? Genau.
Ich arbeite Teilzeit, also 20 Stunden die Woche bei der Allianz. Das ist unser Hauptsponsor hier von den Damen bei Alba. Und ich habe, ich arbeite da in der Personalabteilung als Gesundheitsmanagerin. Und das hatte ich auch quasi ein bisschen im Studium. Ich habe BWL studiert und habe mich dann auf Personal konzentriert und strategisches Personal. Und so habe ich das dann jetzt mit dem Job verkuppeln können.
Genau, also jetzt so, man merkt ja natürlich auch, dass die Frauen jetzt natürlich deutlich weniger verdienen, deutlich weniger als die Männer. Mhm. Ich habe mal davon gehört, dass das Maskottchen von den Denver Nuggets mehr verdient hat als die meistverdienende in der WNBA.
Das habe ich auch mal gehört.
Also ich finde, das geht ja, das geht nicht, ne?
Also das ist schon nice. Viel Luft nach oben, was Gehalt angeht.
Ja, also wenn Franz Wagner jetzt 200 Millionen hat er, glaube ich, unterschrieben in Orlando jetzt wieder.
Sehr
und,
viel, ja.
Und dann da dann das Maskottchen von den Denver Nuggets mehr verdient als die als die beste Spielerin der Welt wahrscheinlich. Eine der besten Spielerinnen, das kann ja nicht sein, ne?
Ja, ist wieder halt so ein bisschen wahrscheinlich Show-Business auch und wollen halt da irgendwas präsentieren, aber ich bin da ganz bei dir. Also da ist gerade im Frauenbereich viel Luft nach oben und viel, was wir noch tun müssen. Und klar, es verbessert sich und es kommen so langsam Kleinigkeiten, aber da ist viel Potenzial und da müssen wir weiterhin dran arbeiten, dass es besser wird.
Was? Okay, Papa, zeig mir das gerade nochmal. Also, warte, darf ich das nochmal sehen? Ich lese das mal vor. NBA-Maskottchen verdient $625,000, dreimal mehr als die bestbezahlte Basketballerin der Welt. Das ist
Wahnsinn, oder?
Ja, also
ja, das ist,
wenn man dann auch
das
sieht,
ist schon ein bisschen traurig.
Ja, und ich glaube, dass das Problem ist, dass die NBA, die geben ja schon sehr viel Geld für sich aus und dass die WNBA mitfinanzieren. Und so ist es halt, die wollen dann natürlich mehr Geld für ihre eigene Liga so.
Ja.
Ich glaube, die geben da nicht, natürlich nicht unbedingt viel für die WNBA aus.
Ja, das ist echt, hast du recht, das ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Und
ja.
Also gerade wenn man es mit so einem Maskottchen vergleicht, war ein bisschen traurig.
Ja, also genau. Ich meine, das Maskottchen macht da jetzt nicht viel, ne? Und die
ja, das stimmt.
Steht wahrscheinlich um 6 Uhr auf und ist um 6 in der Halle wahrscheinlich. Die beste Spielerin der Welt. Ich weiß jetzt nicht, wen die da gerade meinen, aber
ja, einfach ein ganz anderes körperliches, emotionales, was eine Sportlerin leisten muss.
Also die Sportlerin muss natürlich 1000-mal mehr leisten als dieser Typ, der in diesem Anzug sitzt und da rumtanzt.
Ja,
also,
ja, das stimmt.
Und das macht er auch nur einmal in der Woche, ne? Oder zwei.
Ja, ja, nee, hast du recht.
Wie findest du es, dass Alexis Patterson eingebürgert wurde?
Ah, cool, es war echt eine coole Erfahrung. Das war, also ich habe es jetzt natürlich so mitgekriegt, nur weil ich in der Mannschaft war und so. Wir haben einfach Unterstützung auch, glaube ich, auf der Point Guard-Position gebraucht. Und so wie ich das verstanden habe, haben wir einen Pool von Spielern gehabt und unsere Trainer wollten sie dann ganz spezifisch. Sie spielt ja auch im Verein, hat sie mit Luisa Geiselöder schon gespielt. Das heißt, da war nochmal eine andere Connection, dass zumindest jemand sie schon kannte. Und die hat sich dann schnell zurechtgefunden. Natürlich ist es, ich sag mal, so wie jeder andere einfach integriert wird, also jede neue Spielerin. Und klar, wir haben dann versucht, mehr Englisch zu reden, dass sie natürlich auch was mitkriegt und so. Aber das hat sich dann echt gut ergeben und hat uns, glaube ich, nochmal echt einen guten Energiepush gegeben.
Was ich mich auch gerade frage, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja in den USA auch geboren worden, wenn ich das richtig verstanden habe? Du sprichst
nee,
ja jetzt...
Nee? Ich bin in Deutschland geboren.
Ah,
bin dann
okay.
Aber bin dann mit 9 Monaten oder so, also sehr jung, sind meine Eltern dann mit mir nach USA gezogen.
Ach so, okay. Aber das heißt, du hast im Endeffekt nicht Deutsch gelernt so an sich als Kind.
Nee, ich habe halt... wir haben nur Deutsch zu Hause geredet quasi.
Also untereinander.
Genau.
Okay, das heißt... Du hast das jetzt in der Schule Englisch gelernt und zu Hause habt ihr Deutsch gesprochen?
Genau, wir haben quasi, also ich bin schon, sag mal, zweisprachig aufgewachsen, weil wir halt ausschließlich Deutsch zu Hause geredet haben. Aber ich war immer in einer normalen englischen Schule, habe immer nur alles auf Englisch gemacht. Ich habe, wie ich jünger war, ein paar Jahre, haben wir immer Freitagnachmittags so noch eine extra Zusatzdeutschlehrerin gehabt, die dann zu uns nach Hause gekommen ist, wo wir dann ein bisschen Lesen und Schreiben noch zusätzlich gelernt haben. Aber ich sag mal, 80% habe ich einfach nur zu Hause gelernt, weil meine Eltern mit uns Deutsch geredet haben und weil wir halt einfach diese Sprache zu Hause viel gepusht haben. Aber sonst habe ich sehr viel Englisch.
Also das heißt, du würdest sagen, du kannst so beides fließend sprechen an sich. So.
Ja, genau.
Und gibt es denn auch eins von beiden Sprachen, wo du manchmal so überlegst, so was heißt das jetzt oder kannst du beide Sprachen so?
Tatsächlich würde ich trotzdem noch sagen, mein Englisch ist besser als mein Deutsch. Also ich meine, klar, ich bin da 22 Jahre aufgewachsen. War noch nie in einer Deutschschule. Ich habe meine ganze Unizeit in Englisch verbracht. Das heißt, mein Schreiben ist auf jeden Fall besser in Englisch, dass ich einfach flüssiger bin.
Ja.
Meine Sprache ist, glaube ich, Ich war schon immer gut. Es war schon immer, dass ich alles verstanden habe und gut reden kann. Ich meine, man hört es, glaube ich, auch wenig an meiner Sprache, dass ich irgendwie einen Akzent habe oder so.
Nee, würde ich auch nicht sagen.
Nee, das sagen auch die meisten. Es ist nur, wie ich vor 6, 7 Jahren nach Deutschland gezogen bin. Es hat sich wieder verbessert, auch auf jeden Fall, weil ich einfach mehr Deutsch geredet habe. Mein Wortschatz ist wieder größer geworden. Ich kann mich besser ausdrücken. Das habe ich am Anfang immer gemerkt, dass ich, wenn ich Deutsch geredet habe, manchmal Schwierigkeiten hatte, irgendwie was ausführlich zu beschreiben, weil ich nicht die Wörter dafür hatte, die ich nutzen wollte und mir das viel, viel einfacher auf Englisch irgendwie gefallen ist. Und ich würde auch immer noch, wenn du mir ein Plakat mit Deutsch und Englisch Text gibst, würde ich immer das Englische reden, weil ich da einfach fließender bin, schneller bin. Aber ich sage trotzdem, dass mein Deutsch mittlerweile nahezu perfekt ist.
Fiel dir der Wechsel von Marburg nach Berlin leicht?
Also die Entscheidung überhaupt nicht. Das war echt eine schwierige Entscheidung, weil ich einfach echt so lange in Marburg war und mir das natürlich total gut gefallen hat und ich da auch Beziehungen mit Leuten und mit den Trainern und mit dem ganzen Verein aufgebaut hatte. Das war eine echt schwierige Entscheidung, aber der Wechsel an sich war dann doch recht leicht und das war einfach großteils, war ich dankbar, weil Alba mich einfach so gut aufgenommen hat. Also die haben, vor allem die Spielerinnen, das war echt, die waren seit dem ersten Moment, haben uns herzlich willkommen und wir waren einfach direkt integriert und das war ein sehr einfacher Prozess. Und das hat natürlich den Wechsel von einer Mannschaft, wo man jahrelang war, zu einer ganz neuen Mannschaft viel einfacher gemacht. Also die Entscheidung war schwierig, aber dann der Wechsel an sich war, sage ich mal, recht leicht. Und durch die Saison jetzt und alles, was wir erlebt haben und dann auch mit der Meisterschaft, ist es natürlich, hat sich total gelohnt.
Also, das heißt, du würdest sagen, die erste Saison bei Berlin verlief gut so.
Würde ich schon sagen, ja.
Seit dem 12.8. seid ihr wieder in der Saisonvorbereitung. Waren die ersten Tage anstrengend? Was habt ihr als erstes gemacht?
Es ging, also genau, wir sind jetzt gerade quasi mitten in der ersten Woche. Wir haben jetzt auch heute dann noch Training. Es war sehr, sehr schön, alle wieder zu sehen. Wir haben uns total gefreut. Wir sind ja auch fast genau die gleiche Mannschaft geblieben. Also es ist ja wirklich nur eine weg. Und wir haben erstmal ganz easy mit einem Team-Meeting angefangen, dass wir wieder alle zusammen waren und haben dann jetzt die ganze Woche recht, ich sag mal, aufgebaut, dass wir nicht zu viel direkt am Anfang machen und nicht zu überlastet sind. Wir haben immer einen Teil Kraft oder einen Teil Athletiktraining am Anfang. Dann haben wir immer so Individualtraining, wo wir an Skills mit unseren Co-Trainern arbeiten und dann ein Stündchen oder anderthalb Teamtraining, wo wir wieder in unsere Systeme reinfinden, wo wir wieder Verteidigungsprinzipien üben. Aber das ist echt sehr, sehr, sehr flüssig bei uns, weil wir halt wirklich fast, also das ist jetzt mein zweites Jahr, aber für viele das dritte, vierte, fünfte Jahr zusammen ist. Und da merkt man einfach, dass man sich gut kennt und die Abläufe gut kennt und da jetzt wenig Gewöhnungszeit ist, wo wir uns richtig kennenlernen müssen. Und das ist schon ein Riesenvorteil.
Genau, du hast ja gerade gesagt, das Team hat sich nicht verändert. Findest du, es hat sich jetzt so angehört, dass, als ob du findest, dass das ein gutes Zeichen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, erstens waren wir ja letzte Saison erfolgreich. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde man sagen, oh, wir brauchen eine neue Mannschaft, weil wir überhaupt nicht erfolgreich waren. Und zweitens, harmonisiert es einfach hier total gut und wir verstehen uns wirklich gut. Und ich glaube, das war auch unser bester, bester Vorteil, dass wir einfach uns untereinander persönlich gut verstanden haben, füreinander spielen wollten, füreinander spielen, also kämpfen wollten. Und das auch immer wieder ein gutes Zeichen ist, wenn Spieler, glaube ich, zurückkommen wollen, weil das heißt, dass der Verein und die Mannschaft denen auch was bedeutet und irgendwas natürlich auch anscheinend richtig läuft.
Wenn ihr noch 5 Sekunden Zeit habt und 3 Punkte zurückliegt, wen in deinem Team passt du dann den Ball? Wen hast du im Team?
3 Punkte zurück?
Ja.
Würde ich sagen, Lucy, weil die ist ein 3-Punkt-Shooter ohne Ende und hat auch, kann auch von mehr als nur der 3-Punkt-Linie werfen. Das heißt, sie kann auch schon mal ein paar Schritte hinter der 3-Punkt-Linie stehen. Ich glaube, das ist eine gute Option für uns.
Welche Übungen sind wichtig, wenn man wieder ins Training einsteigt?
Ganz verschiedene. Also ich würde mal sagen, neben Basketball natürlich Kraft und Stabilisation und Mobilisation und viele Sachen, dass der Körper sich einfach ready fühlt. Und dann auf dem Feld würde ich viel Fokus wieder auf die kleinen Techniksachen, ob das Wurftraining wieder oder dann auch für mich gerade als Postspieler so kleine Post-Moves machen, Touch wieder an den Ball bekommen, bisschen Ballhandling machen. Aber auf jeden Fall immer wieder mit den Basics anfangen.
Genau, du hast ja gesagt. Und gibt es eine Übung, die du im Training sehr gern auslassen würdest?
Ist eine gute Frage. Rennen ohne Ball?
Ja. Also alles, was ihr im Training so macht.
Machen wir zwar Gott sei Dank nicht viel, aber Conditioning, also so hin und her laufen ohne Ball, nur um quasi oder fitter zu werden, muss ich nicht unbedingt machen. Da bin ich immer Fan, dass wir einfach mehr mit Ball machen oder mehr spielen und dann kriegt man ja auch die Kondition sehr gut zurück. Aber das machen wir echt nicht viel, deswegen bin ich da auch froh und das vermisse ich auch nicht sehr.
Was trainierst du alleine am meisten?
Ganz allein wahrscheinlich mein Wurf, weil es einfach eine recht simple Übung ist, wo man viel davon machen kann und nicht unbedingt einen Trainer braucht. Klar ist ein Rebounder oder irgendwas perfekt dafür. Aber ich glaube, da braucht man weniger Korrektur und ich merke mittlerweile selber, wenn mein Wurf daneben geht, was ich korrigieren muss und so. Also auf jeden Fall meistens mein Wurf.
Svenja Brunkhorst ist eure neue Leiterin der Damenabteilung bei Alba Berlin. Hat sie zu ihrem ersten Besuch ihre Goldmedaille mitgebracht?
Nee, leider nicht. Das haben wir sie auch direkt gefragt. Hat sie auch gesagt, fragt natürlich jeder. Vielleicht habe ich die Ehre und darf sie irgendwann mal sehen, aber die hatte sie jetzt nicht dabei. Wahrscheinlich hat sie sie irgendwo in einem ganz besonderen oder abgeschlossenen Fach zu Hause, weil die ist ja schon, das ist schon was ganz Besonderes. Also da würde ich, glaube ich, jetzt nicht auch unbedingt auf der Straße mit rumlaufen.
Die Alba-Damen sind vor 2 Jahren aufgestiegen, dann in der zweiten Saison direkt Meister geworden. Was erwartet ihr in diesem Jahr von eurer Teilnahme beim Eurocup?
Ich glaube, das ist eine super Herausforderung für uns, weil, wie du gesagt hast, wir haben jetzt die Meisterschaft gewonnen. Wir warten schon ein bisschen auf die nächste Challenge natürlich. Ich denke mal, natürlich ist Ziel wieder in der DBBL oben mitzuspielen und um eine Meisterschaft zu kämpfen und in Eurocup einfach erstmal Erfahrung sammeln. Ich glaube, wir sind alle in der Mannschaft. Ein paar haben vielleicht kurze internationale Erfahrung, aber die wenigsten. Und ich glaube, für uns einfach mal generell nochmal gegen ganz andere Mannschaften, nochmal ganz andere Spieler und so, das wäre eine tolle Erfahrung. Und ich hoffe, dass wir daraus auch nochmal lernen. Es gibt viele Spieler aus anderen Ländern und Mannschaften, die einfach auch noch schneller und physischer sind. Und im besten Fall bereitet es uns dann auch noch besser für die DBBL vor.
Apropos Meisterschaft, was war für dich der schönste Moment deiner Finalserie?
Ich glaube, für mich war generell einfach, dass ich wieder auf dem Spielfeld stand, weil ich vor der Finalserie verletzt war. Und das war so natürlich ein Traum, dass ich da wieder mitspielen kann oder dass wir es überhaupt so weit schaffen. Und dann, ich glaube, einfach dieses letzte Heimspiel, weil wir hatten ja, es stand ja dann 2-2 in der Serie. Und dieses letzte fünfte Spiel haben wir ja dann zu Hause gespielt. Und das war, so ein Feeling hatte ich noch nie. Also das war pures Adrenalin und die Halle war, glaube ich, noch nie im ganzen Leben so voll und vor so vielen Leuten. Und irgendwie trotzdem konnte man alles ausblenden und wirklich sich nur auf das Spiel konzentrieren. Und wie die letzte Sirene dann an, also aus und das Spiel vorbei war, konnte man es, glaube ich, selber noch so ganz fassen, was da gerade passiert ist. Aber das waren dann pure Emotionen und war einfach ein ganz, ganz schönes Gefühl.
Was sind für dich die Vorteile, die Berlin als Standort gegenüber den anderen DBBL-Teams hat?
Also ich glaube, ein Riesenvorteil ist einfach, dass wir in einer großen Stadt sind und das an sich viel zu bieten hat. Also neben Basketball einfach auch, dass wir da natürlich auch viele Möglichkeiten für Sponsoren und Unterstützung und so haben. Natürlich generell, dass wir mit der Männermannschaft, also dass wir ein Verein sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir von den Strukturen von den Männern echt profitieren. Und ich glaube, Berlin eine bekannte Stadt ist, die auch attraktiv für viele Spieler ist, weil man da, wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten hat, und auch die Rahmenbedingungen, dass man hier was aufbauen kann.
Was sollte sich deiner Meinung nach in der DBBL ändern? Was ist dir wichtig?
Also ich glaube einfach generell mehr Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir können von Geld und wir können von, was weiß ich, Richtlinien und so reden. Aber ich glaube, wir müssen weiterhin einfach die Aufmerksamkeit für Basketball pushen. Ich glaube, das ist im Moment ein Riesen, haben wir einen Riesenschritt gemacht. Das merkt man, ob das durch die DBB, ob das durch den DBB ist. Auch die Herren haben, glaube ich, nochmal generell Basketball einen ganz anderen Stellenwert gegeben, vor allem deutschen Basketball. Und ich glaube, die Frauen ziehen genauso nach. Und ich glaube, das begeistert und ich glaube, das inspiriert. Und wenn wir das genauso weitermachen, jetzt auch in der deutschen Liga, dass wir vielleicht auch wieder viele Talente in die deutsche Liga zurückholen können, dass wir die Leistung wieder und das die Competition einfach wieder steigern. Ich glaube, das bietet Leute natürlich an und dadurch lockt man dann auch wieder neue Sponsoren an, die dann wieder Geld reinfließen lassen. Also ich glaube einfach, ja, Aufmerksamkeit weiterhin vorantreiben kann vieles ändern.
Gibt es Tage, an denen du aufstehst und keine Lust aufs Training hast?
Absolut. Ich glaube, das ist auch sehr normal und ich glaube, das ist auch gesund, irgendwie ein gesundes Maß. Ich bin auch immer die Erste, die nach der Saison, egal, ich meine, diese Saison war es ja super erfolgreich, aber ich habe mich dann auch gefreut, erstmal ein paar Wochen kein Basketball in der Hand zu haben, nicht in der Halle jeden Tag zu stehen. Und auch an den Off-Days, ich glaube, nach 4, 5 oder 3, 4 intensiven Tagen ist es auch mal gut abzuschalten, was neben zu machen, was zur Abwechslung irgendwie dient. Und ich glaube, das ist für viele Sportler auch wichtig. Und macht dann aber es umso besser, wenn man dann wieder in der Halle steht und sich da dafür begeistern kann.
Und jetzt, als du, so, das ist jetzt natürlich schon länger her, als du dann so in Amerika schon in Leistungsteams, aber es waren halt noch nicht keine noch keine Profiteams waren, war es da auch manchmal so oder war das da so, du hattest immer, weil es jetzt natürlich deutlich mehr ist, oder war es da auch so?
Ja, ich glaube. Das hat sich wahrscheinlich natürlich, je älter man auch wird und desto mehr auch viele verschiedene Sachen im Leben zusammenkommen, desto mehr brauchst du auch ein bisschen Ausgleich. Ich glaube, als ich jünger hat man ja sowieso noch die Schule gehabt oder irgendwas anderes, was dann abgelenkt hat oder diese Abwechslung gegeben hat. Und dann hat man, ich habe früher halt auch viele verschiedene Sportarten getrieben und dadurch war eh Abwechslung drin. Aber ich war generell schon immer jemand, der auch ein bisschen was nebenbei machen wollte, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich nicht 100% meiner Zeit nur auf Basketball konzentriere, dann habe ich auch mehr Spaß dran, wenn ich in der anderen Zeit ein bisschen was anderes mache, weil wenn ich dann in der Halle stehe, ist es nicht so, als bin ich gezwungen, da zu stehen, sondern ich habe dann richtig Spaß dran und will das auch richtig machen und will besser werden. Aber natürlich, da war viel Arbeit, die man reinstecken musste und es gab auch Phasen, wo ich jeden Tag in der Halle war, weil ich einfach die Zeit reinstecken wollte und mich verbessern wollte und es dann auch notwendig war und es dann auch gern gemacht habe. Aber irgendwann braucht man, glaube ich, auch einen Ausgleich.
Hast du schon mal Training geschwänzt?
Nee, das glaube ich, habe ich noch nie gemacht.
Kennst du jemanden aus eurem Team, der das schon gemacht hat? Also jetzt so bewusst?
Also auf diesem Profi-Level auf keinen Fall, weil ich glaube, das ist einfach, wenn man es schon in diesem Level macht, warum würde man dann
Es bringt einem ja nichts. Du gehst ja hin, weil du
genau, es
besser
bringt da
werden
nichts.
willst. Und ich
Genau,
meine,
du bist ja nicht gezwungen, mehr Basketball zu spielen
ja.
oder irgendwie da zu sein. Also wenn du nicht da sein willst, dann musst du auch nicht da sein im Sinne von, dann musst
Ja,
du nicht
ich meine,
profitieren.
selbst wenn dir nur darum geht, Geld zu verdienen, verdienst du ja auch mehr, wenn du besser bist.
Genau, nee, auf jeden Fall. Deswegen, nee, das gibt's eigentlich gar nicht. Bestimmt gab's in der Kindheit irgendwelche, auf jeden Fall, das gibt's ja immer, aber das ist dann auch nochmal was ganz anderes.
Ernährst du dich speziell?
Speziell im Sinne von bewusst gesund, ja. Ich habe jetzt keine speziellen Diäten. Ich esse grundsätzlich fast alles. Das Einzige, was ich vermeide, ist Kuhmilch, aber nur weil ich da eine Unverträglichkeit habe. Sonst versuche ich einfach ein ausgewogenes. Also Mahlzeiten zu haben, proteinreich und viel Gemüse und schon bewusst sehr, sehr gesund, weil ich auch merke, dass es an meiner Leistung einfach sehr dran hängt, dass ich dann mehr Energie habe und leistungsfähiger bin. Also da sind viele Zusammenhänge, was man als Profisportler dann schon bewusster, sage ich mal, sich dann auch versucht zu ernähren.
Hast du eine bestimmte Routine vor deinen Spielen?
Auch jetzt nicht so ganz spezifisch. Es kommt immer ein bisschen auf den Tag drauf an. Manchmal spielen wir ja Samstagabends, manchmal Sonntagmittag. Ich versuche immer irgendwie Nacht davor gut zu schlafen, dann meistens irgendwie einen Spaziergang, gerade wenn es Winter ist und man sehr viel drin ist, dass ich dann nochmal in die frische Luft komme, ein bisschen rausgehe, oft dann auch einen Kaffee trinke, ob das jetzt mit meinem Freund oder mit Freunden irgendwie ist und nochmal ein bisschen Ablenkung. Und dann, früher habe ich auch dann Mittagsschlaf gemacht, das mache ich jetzt fast gar nicht mehr. Ich glaube, da habe ich mich abgewöhnt. Wenn ich natürlich den Bedarf habe, mache ich es, aber dann auch nur kurz. Und dann so 1, 2, 3 Stunden, bevor ich dann los muss, eine gute Mahlzeit essen und dann so ein bisschen rein fokussieren, aber meistens die Zeit davor so ein bisschen auch entspannt bleiben.
Stell dir vor, du bist die Trainerin und darfst dir eine Starting Five aus der DBBL aussuchen. Welche Spieler würdest du nehmen?
Das ist natürlich eine gute Frage. Darf ich da meine eigene Mannschaft nehmen? Weil die kenne ich natürlich am besten und die würde ich auch, glaube ich, jeden Tag über alle anderen Spieler nehmen, weil ich die einfach besser finde als alle anderen, weil ich sie kenne und weil ich weiß, was wir geben können und weil wir einfach alles immer geben und Vollgas geben und da würde ich niemand auswechseln. Also da würde ich meine Mannschaft einfach nehmen.
Was machst du, wenn du mal nicht Basketball spielst?
Entweder arbeiten natürlich, das mache ich unter der Woche. Sonst bin ich auch ganz gerne einfach draußen, gehe spazieren, gerade im Sommer jetzt in der Natur oder ich gehe ans an den See irgendwie oder ich gehe Fahrrad fahren. Sehr, sehr gerne auch irgendwie in den Café. In Berlin gibt's ja unendlich viele verschiedene. Ich gehe super gern mit Freunden irgendwie essen oder mal neue Restaurants ausprobieren. Aber eigentlich immer so ein Mittelmaß aus ab und zu auch einfach zu Hause sein und hier irgendwie was machen oder lesen oder natürlich auch mal Fernsehen schauen. Ich liebe Spiele, also mein Freund und ich spielen ganz oft einfach Spiele, ob das jetzt Kartenspiele sind oder irgendwelche Denkspiele und dann, wie gesagt, gerade jetzt im Sommer ganz viel draußen, ganz viel in einen Café setzen oder am Wasser irgendwo sitzen und auch die Natur genießen.
Wenn du wie bei Space Jam einen Spieler oder eine Spielerin eine Fähigkeit klauen könntest, wem würdest du was klauen?
Eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, danken einfach generell, das ist wahrscheinlich gar nicht so was Krasses jetzt, aber das glaube ich ist schon, das finde ich immer wieder beeindruckend und vor allem, wie leicht das für viele aussieht. Das aber auch, das finde ich Wahnsinn, wie viel, es gibt mehr und mehr Frauen, die auch wirklich danken können. Also das finde ich auch beeindruckend, da sieht man, dass die Athletik sich auf jeden Fall auch entwickelt über die Jahre. Und sonst noch schneller einfach sein und irgendwie dynamischer würde ich auch nehmen.
Und wenn du, den Film kennst jetzt vielleicht nicht, denke ich, wenn du wie bei Like Mike die Schuhe von einem Spieler tragen könntest, welchen Schuh würdest du nehmen? Und die Schuhe geben dir halt die Fähigkeiten von dem im Endeffekt.
Ja, doch, das habe ich auch schon lange nicht mehr geschaut, aber ich glaube, da würde ich, wenn wir jetzt ganz aktuell reden, mal die Fähigkeiten von Franz Wagner klauen und seine Schuhe klauen, weil ich bin schon begeistert von seinem Spiel und wie abwechslungsreich es ist und wie talentiert er ist und da würde ich schon gerne mal in seine Schuhe reinsteigen.
Und wenn du wie bei Coach Carter einen Teenie-Trainingshalle verschließen könntest, welchen wäre das?
Ja, ich glaube, da würde ich dann schon Keltern sagen. Also, obwohl, muss ich sagen, es macht immer Spaß, irgendwie mit denen gegen die zu spielen, weil es ja gute Konkurrenz ist. Und gerade wenn wir jetzt auch die letzte Saison, glaube ich, echt ein bisschen geärgert haben. Aber glaube ich, würde ich mir schon Keltern aussuchen.
Kennst du den Film Coach Carter?
Ja, das sind alles Filme, die habe ich vor ganz langer Zeit mal geschaut, ja. Aber deswegen aktuell nicht mehr so, aber ich glaube vor 10 Jahren oder so, 15 Jahren.
Wen soll ich unbedingt mal interviewen, zu dem du den Kontakt herstellen kannst?
Kann dir natürlich meine Schwester.
Ja, das wäre mega. Das wäre sehr cool.
Ja, klar, das kann ich auf jeden Fall machen.
Genau. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Was wolltest du schon immer mal sagen?
Dass deutscher Basketball mad sexy ist. Kennst du diesen Spruch? Kennt ihr den Spruch? Das ist ein ganz neuer Spruch von Moritz Wagner. Das hat er gesagt nach dem WM-Titel letztes Jahr. Und das ist jetzt gerade so, ich sag mal, das Motto von Deutscher, weil ich glaube, deutscher Basketball sehr lange unterschätzt war und ist und jetzt so gerade wirklich am Kommen ist. Und glaube ich, viele merken, wie cool es einfach ist und wie deutscher Basketball geistern kann. Deswegen, den finde ich gut, den Spruch.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke auch, war ein super Interview.
Okay, ich sag's euch ehrlich. Ich glaube, die Alba Damen werden in dieser Saison wieder Meister. Und die Herren werden auch für eine Überraschung sorgen. Ich bin mir sicher, dass es eine positive wird. Aber ich glaube, da sind sich nicht alle einig. Warten wir es mal ab und freuen uns einfach über die neue Saison. Damit sage ich Peace out, euer Emil.